Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Du bist ein Gott, der mich sieht. So lautet die wunderbare Jahreslosung für das Jahr 2023. Auch wenn Ewald Pollmann am Silvesterabend schon auf Plattdeutsch über die Jahreslosung gepredigt hat, denke ich, passt es heute trotzdem. Der Text stammt aus dem Buch Genesis und steht in Kapitel 16, Vers 13. Wir haben diesen 16. Kapitel vorhin von Grete als Lesung gehört. Genesis, das ist ein altgriechisches Wort und steht für Schöpfung, Entstehung und Geburt. Martin Luther hat es das erste Buch Mose genannt. Das ist uns besser bekannt. Die Jahreslosung »Du bist ein Gott, der mich sieht« lenkt unseren Blick auf etwas, das nicht immer leicht zu glauben, aber wahr ist. Dass Gott uns sieht, dass er uns nicht übersieht, sondern wahrnimmt, immer und überall, dass er uns seine Aufmerksamkeit schenkt, uns ansieht und uns dadurch Ansehen verleiht. Der gekürzte Bibelvers der Jahreslosung bezieht sich auf eine dramatische Geschichte, die auch heute genau so passieren könnte. Auf den ersten Seiten der Bibel werden Geschichten erzählt von Menschen, die sich lieben und streiten, von Eifersucht, komplizierten Familienverhältnissen, von Lug und Trug, von Scheitern und Neuanfängen. Mit diesen Menschen schreibt Gott Geschichte. Mit Menschen, die glauben und zweifeln, mit Menschen, die sich an seine Verheißungen klammern, auch wenn sie lange auf ihre Erfüllung warten müssen. Wie Abraham und Sarai. Die Geschichte beginnt mit einem verhängnisvollen Satz. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Welche Tragik klingt da schon an? Solche scheinbar in Stein gemeißelten Sätze gibt es, die über Menschen und Familien stehen. Aber Sarai war unfruchtbar. Stimmt das? Was steht wie ein ehernes Gesetz über meinem Leben und hat ihm einen Stempel aufgedrückt? Was bleibt mir versagt und aus welcher Ecke komme ich nicht heraus? Vielleicht stellen wir uns auch solche Fragen. Gott hatte Abraham und Sarai eine Versprechung gegeben. Abraham und Sarai stammen aus Ur in Mesopotamien, dem heutigen Irak. Auf Gottes Zusage hin wagen sie den Aufbruch. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Und dann dieser Satz: Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Wie ein roter Faden zieht sich das durch ihr Leben. Ebenso Gottes großes Versprechen: Ich werde euch das Land Kanaan geben und ihr werdet ein großes Volk werden. Was passiert? Beide werden älter, sind viel und zum Teil recht abenteuerlich unterwegs und wohnen als Fremdlinge in dem verheißenen Land. Steht Gott zu seinem Wort oder haben sie vergeblich gehofft? Wo zerreißt mich die Spannung zwischen Gottes Versprechen und seinem Eingreifen? Wo gilt es, auf Gottes Eingreifen zu warten und wo muss ich selbst aktiv werden? Seit Abraham und Sarai als Fremdlinge in Kanaan wohnen, sind 10 Jahre ins Land gezogen. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Mit einer dritten Person kommt Bewegung in die Geschichte. Hagars Name bedeutet Flucht und Fremdling. Sarai erhofft sich von ihr das Ende einer unerträglichen Warteschleife. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Die Idee von Sarai finden wir vielleicht nicht gut. Aber Abrams Gehorsam mag uns auch befremden. Aber im alten Orient war dieser Plan nicht außergewöhnlich. Sarais Magd sollte die Rolle einer Leihmutter übernehmen. Und wenn das Kind dann der Leibmagd auf dem Schoß der Herrin geboren wird, wird es als vollberechtigtes Glied der Familie anerkannt. Sarais Geduld ist am Ende und sie beschließt, Gottes Versprechen auf die Sprünge zu helfen. Die Folgen lassen nicht lange auf sich warten. Hagar wird schwanger. Ein Wendepunkt im Leben von Sarai, Abram und Hagar, der nachwirkt bis heute. Wie oft fällen wir Entscheidungen, die nicht nur für uns selbst, sondern mit weitreichenden Folgen für andere und kommende Generationen sind. Und Gott sieht alles. Wie geht es Hagar damit? Eine Fremde, wie ihr Name schon sagt. Sie ist Sarais Magd. Das ist ihr Stempel. Außerdem ist sie eine Geflüchtete. Als solche verrichtet sie ihren Dienst ungeachtet und im Hintergrund. Jetzt gerät sie in den Blick und soll Abrams und Sarais Kinderwunsch erfüllen. Und sie braucht nicht mal gefragt zu werden. Sie fügt sich und wird tatsächlich schwanger. Dann lässt Hagar ihre Herrin spüren, wer jetzt die angesehenere Position hat. Diese Situation kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Dynamik zwischen den beiden eskaliert. Gegenseitige Demütigungen sind an der Tagesordnung. Wie reagiert Abraham? Offensichtlich erst, als Sarai explodiert und sich über die Erniedrigung durch Hagar beschwert. Bevor ihre Herrin sie in die Wüste schickt, ergreift sie die Flucht und sie flieht in die Wüste. Erschöpft und mit Todesangst lässt sie sich an einer Wasserquelle zu Boden fallen und betet. Ich habe dieses Bild mitgebracht. Ihr könnt es sicherlich wohl sehen. Stefanie Barlinger hat es gemalt. Sie richtet in ihrer Grafik unseren Blick auf dieses Häufchen Elend. Hagar kauert am Boden, zerstört im Wüstensand. Die Künstlerin holt sie aus ihrem Schattendasein ins Licht. Senkrecht von oben leuchtet es auf sie herab. Noch durchdringt es nicht das Dunkel ihrer Verzweiflung. Noch schafft Hagar es nicht, sich aufzurichten. In ihrem Elend, Mutterseelen allein, vergräbt sie ihr Gesicht in den Händen und weint und sie betet. Leise nähert sich ihr eine blaue Gestalt und berührt sie. Es folgt ein Zwiegespräch zwischen dem Engel und ihr. In Vers 7 und 8 heißt es: Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Hier passiert Unglaubliches im Leben von Hagar. Sie ist die erste Frau in der Bibel, die Gott durch seinen Boten persönlich anspricht. Sie bleibt Sarais Dienerin, doch vom Engel wahrgenommen und mit ihrem Namen angesprochen, bekommt sie ihre Würde zurück. Das ist doch etwas Wunderbares. Bisher hatte sie zu befolgen, was ihre Herrin befahl. Jetzt wird sie gefragt: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Eine alltägliche Frage wird an dieser Stelle zu einer für sie sehr wichtigen. Wo kommst du her und wo willst du hin? Eine Frage, der es sich auch dann zu stellen lohnt, wenn wir nicht am Boden liegen. Hagars Antwort fällt kurz aus. Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Damit bringt sie ihre Verzweiflung auf den Punkt. Zwei Personen sind im Hintergrund der Grafik zu sehen, eigentlich ganz schwach. Vermutlich sind es Abraham und Sarai. Nur schemenhaft gemalt dominieren sie die rechte Bildhälfte. In warme rot-orange Töne getaucht, setzen sie sich deutlich ab von dem zarten Grün und Blau der linken Bildhälfte. Viel Wärme hat Hagar bei Sarai und Abraham nicht erfahren. Vielleicht meint das Rot-Orange die hitzigen Reibereien zwischen Sarai und Hagar. Viel kleiner, fast unscheinbar wirkt dagegen die blaue Gestalt, die sich Hagar zuwendet. Zeigt ihr der Engel einen Weg aus dem Dilemma? Bedeuten die Grün- und Blautöne, dass neuer Lebensmut und Hoffnung in ihr wachsen? Doch der Engel schickt sie in die heiße Situation zurück. Es ist die einzige Chance, dass ihr Kind als legitimer Sohn Abrahams anerkannt werden kann. Hagar ist nicht nur die erste Frau in der Bibel, die Gott durch seinen Boten persönlich anspricht, sondern auch die erste Frau, die eine umfassende Segensverheißung erhält. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Noch ist Hagar in der Wüste und weiß, dass sie wieder umkehren muss. Zwischen ihr und den beiden Figuren im Hintergrund dominiert die Farbe Violett, die auch für Verwandlung stehen kann. Und die beginnt bei Hagar. In der Begegnung mit dem Boten Gottes erfährt sie Gott selbst. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist für Hagar der Name Gottes und zugleich ihr persönliches Glaubensbekenntnis. Diese Erkenntnis richtet sie auf und verwandelt sie von der Dienerin Sarais zur von Gott angesehenen und gesegneten Hagar. Gott sieht sie nicht nur, sondern hat auch ihr Elend gehört. Damit sie das nie vergisst, soll sie ihrem Sohn den Namen Ismael geben, der genau das bedeutet: Gott hört. Als der Engel wieder entschwindet, kann sie es kaum fassen. Bestimmt hat sie hinter dem hergesehen, der sie angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er wird zu einem Ort, an dem Israel bezeugt, dass Gott auf das Elend der Menschen sieht und sich ihr annimmt. Gott ist treu. Nach ihrer Rückkehr bekommt Hagar erneut die Situation mit, in der Abraham und Sarai immer noch stecken. Aber dann gibt es ein Licht am Horizont. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Mittlerweile war Abraham 86 Jahre alt. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. 13 Jahre später, als Abraham 99 Jahre alt war, spricht Gott wieder zu Abraham. Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Dann bekommt Abraham von Gott den Namen Abraham und Sarai bekommt den Namen Sarah. Und dann tritt endlich auch das längst versprochene und bisher vergeblich erhoffte ein. Und der Herr nahm sich Sarah an, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, den ihm Sarah gebar, Isaak. Ich finde es unglaublich. Mit fast 100 Jahren und dann bekommen sie noch ein Kind. Zurück zu Hagar und unserem Bild. Auf dieser Grafik breiten sich die Farbflächen wie ein lichtdurchfluteter Vorhang nach unten hin aus. In der Mitte öffnet er sich. Manchmal geht es uns doch auch so wie Hagar. Wenn Probleme uns wie ausweglos erscheinen, wenn ich nicht weiß, wie soll es weitergehen. Ich bete und sehne mich vergeblich nach Gottes spürbarer Nähe und seinem Eingreifen. Aber er bleibt wie hinter einem Vorhang verborgen. Und dann reißt der Vorhang plötzlich auf und lässt mich erkennen, dass ich ihm nicht egal bin. Gott begegnet jedem von uns ganz individuell, so wie es zu uns passt und uns gut tut, im Glauben wie im Leben weiterhilft. Ich denke an die Geschichte von Thomas, dem Zweifler, mit dem auferstandenen Christus. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben, sagt Thomas. Und Jesus geht auf ihn ein, begegnet ihm so, wie er es braucht, zeigt ihm seine Nägelmale, damit er glauben kann. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, sagt Jesus. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das Verhältnis von Sehen und Glauben bleibt also problematisch. Das Sehen, so scheint es, wird dann doch vom Glauben überboten. Sehen ist gut, Glauben ist besser. Aber Gott sieht und hört mich. Ob mein Lebensweg klar und gerade ist oder er durch Wüsten und unwegsames Gelände führt, Gott behält mich im Blick. Gott sieht mich immer und überall, auch wenn ich es nicht merke. Wenn ich in großer Not bin, dann sieht Gott mich und ist bei mir. Und wenn ich weit von Gott entfernt bin, wenn ich mich entfernt habe, sieht Gott mich und er ist mir nah und steht mir bei. Und er greift ein. Manchmal erkenne ich es erst im Nachhinein. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Er sieht dich und mich zwischen all den vielen Menschen. Wir können nichts vor ihm verheimlichen. Vor Menschen können wir im Verborgenen Geheimnisse haben, aber nicht vor Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Ausdruck der Dankbarkeit. Gott blickt auf Hagar, unabhängig von ihrem sozialen Status und von ihrer Person. Und so wie Gott uns sieht, sollen wir auch unsere Mitmenschen sehen und achten und eventuell zur Seite stehen. Da haben wir Jesus als Vorbild. Gott sieht uns, er hört uns und er begleitet uns. Darum können wir hoffnungsvoll und furchtlos durch das Jahr 2023 gehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.